Ja, also, liebe Geschwister und Freunde, heute geht es darum, um Liebe und Hass. Dabei möchte ich aber schon gleich zu Anfang sagen, wenn es um Hass geht, dann meine ich nicht so der abgrundtiefe Hass, den Menschen auch empfinden können und wo sie dann nur noch aufatmen, wenn der andere aus ihrem Leben verschwunden ist. So meine ich das nicht. Ich möchte das Wort Hass so verstanden wissen, wie es der Herr Jesus in seinem berühmten Ausspruch über das Geld gemacht hat. Denn er hat ja auch mal über Hass in dieser Weise gesprochen und er sagte, kein Knecht kann zwei Herren und zwar gleichzeitig dienen. Denn entweder wird er den einen hassen, hier dieses Wort, und den anderen lieben, oder er wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon, also hier dem Geld. Es geht also um anhängen oder verachten. Und tatsächlich wird auch in unserem Abschnitt hier, Kapitel 14, 1 bis 16, da wird es auch heute um Geld gehen. Es wird um Liebe und um Hingabe sowie um Eigennutz und auch um Hass gehen. Wir sehen unterschiedliche Handlungsweisen und in der Mitte, um den es sich alles drehen wird, ist der Herr Jesus. Seine Jünger, die das alles so mitbekommen, müssen sich dabei innerlich entscheiden. Sie müssen eine Entscheidung treffen. Eigentlich müsste doch der Jünger da gar nicht so lange überlegen, aber es kann so manche Situation auch in unser Leben hineinkommen, ja, wo wir herausgefordert werden, wo es auf einmal nicht so klar ist. Steigen wir also in die Geschichte ein. Sie steht, wie ihr es ja hier seht, im Markus-Evangelium Kapitel 14, die Verse 1 bis 16. Und wir werden diesen Text in zwei Teile uns näher anschauen. Und der Hauptgedanke, wie ihr da ja schon seht, ist also dies. Es geht um Entscheidung. Hier heißt es in diesem Text. Es waren aber zwei Tage vor dem Passafest, vor dem Passa und dem Fest der ungesäuerten Brote. Und die obersten Priester und die Schriftgelehrten suchten, wie sie ihn mit List ergreifen und töten könnten. Sie sprachen aber nicht während des Festes, damit kein Aufruhr unter dem Volk entsteht. Und als er in Bethanien im Haus Simons des Aussätzigen war und zu Tisch saß, da kam eine Frau mit einem Alabasterfläschchen voll Salböl, echter, kostbarer Narde. Und sie zerbrach das Alabasterfläschchen und goss es aus auf sein Haupt. Es wurden aber etliche unwillig bei sich selbst und sprachen, wozu ist diese Verschwendung des Salböls geschehen? Man hätte sie doch um mehr als 300 Dinar verkaufen und den Armen geben können. Und sie murrten über sie. Jesus aber sprach, lasst sie. Warum kümmert ihr sie? Bekümmert ihr sie? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Denn die Armen habt ihr alle Zeit bei euch und ihr könnt ihnen Gutes tun, wann immer ihr wollt. Mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Sie hat getan, was sie konnte. Sie hat meinen Leib im Voraus zum Begräbnis gesalbt. Wahrlich, ich sage euch, wo immer dieses Evangelium verkündigt wird in der ganzen Welt, da wird man auch von dem sprechen, was diese getan hat, zu ihrem gedenken. Wir wissen, um das Passafest wurde der Herr Jesus auch gekreuzigt. Das heißt, sein Tod steht kurz bevor. Die Jünger haben davor immer wieder auch von ihm gehört, dass das sein Weg ist. Wir gehen jetzt nach Jerusalem und der Menschensohn wird den Heiden überliefert und er wird dort getötet werden, sterben. Nun sehen wir in den ersten beiden Versen, wie die religiöse Führung klare Vorstellungen hat bezüglich des Herrn Jesus und auch der Bevölkerung gegenüber. Am Passafest waren ja viele Menschen nach Jerusalem gekommen aus allen Herren Ländern und dort waren also sehr viele religiöse Menschen, die im Herzen auch auf den Messias gewartet haben und die ihren Glauben ausleben wollen. Die Priester und Schriftgelehrten wollten jetzt aber ihr Vorhaben, den Herrn Jesus zu töten, klammheimlich durchführen. Sie befürchteten nämlich einen Aufruhr in der Bevölkerung und dann eine harte Reaktion der Römer darauf. Ja, also die Römer, die haben ja da immer wieder das Ziel gehabt, Ruhe im Land. Nun wird die eigentliche Begebenheit beschrieben, die im Haus des Simons, des Aussätzigen, geschehen ist. Dieser Simon war sicher nicht mehr aussätzig. Ja. Aussatz hatte den kranken Menschen ja von der übrigen Gesellschaft getrennt. Ja. Er musste ja auch dann rufen, Aussatz, Aussatz. Er konnte nicht mehr im Dorf wohnen. Die wurden dann separiert. Und der echte Aussatz war auch nicht heilbar. Simon war jedoch wieder in der Gesellschaft und man ging sogar in das Haus von dem Simon, also das liegt nahe, dass der Herr Jesus diesen Simon auch geheilt hat. Und dieser ihn dann aus Dankbarkeit, ihn und auch die Jünger mit aufgenommen hat. Und alles geschah in Bethanien, dort lebt übrigens ja auch Maria, Martha und der Lazarus. Und es gibt im Johannesevangelium Kapitel 12, die Verse 1 bis 8, die gleiche Geschichte und die schauen wir uns auch nochmal mit dazu an. Und ich dachte, das ist eine schöne Sache, wenn man mal zwei Texte nebeneinander hat und da wird die Geschichte manchmal noch klarer und noch deutlicher. Das ist jetzt die Geschichte aus dem Johannesevangelium. Lese ich euch auch mal vor. 6 Tage vor dem Passa kam Jesus nach Bethanien, wo Lazarus war, der tot gewesen war und den er aus den Toten auferweckt hatte. Sie machten ihm nun dort ein Gastmahl und Martha diente. Lazarus aber war einer von denen, die mit ihm zu Tisch saßen. Da nahm Maria einen Pfund echten, köstlichen Nardensalböls, salbte Jesus die Füße und trocknete seine Füße mit ihren Haaren. Das Haus aber wurde erfüllt vom Geruch des Salböls. Da spricht Judas, Simons Sohn, der Iskariot, einer seiner Jünger, der ihn danach verriet. Warum hat man dieses Salböl nicht für 300 Dinar verkauft und es den Armen gegeben? Das sagte er aber nicht, weil er sich um die Armen kümmerte, sondern weil er ein Dieb war und den Beutel hatte und trug, was da hineingelegt wurde. Da sprach Jesus, lass sie. Dies hat sie für den Tag meines Begräbnisses aufbewahrt, denn die Armen habt ihr alle Zeit bei euch, mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Ich möchte gerne diese beiden Berichte so nebeneinander stellen und sie auch mit euch bedenken. Hier das erste, der Herr Jesus kam 6 Tage vor Passa nach Bethanien und 2 Tage vor Passa haben die Priester sich beraten. Also war dann schon, also 4 Tage später. Dort in Bethanien, und zwar im Haus des Simon, waren dann auch Lazarus und seine Schwester. Damit ist klar, dass diese Frau die Maria ist, die als unverheiratete Frau mit ihrer Schwester Martha und ihrem Bruder Lazarus zusammenlebt. Dieses Salböl war sehr kostbar. Es war von einem Pfund und es wird von einem Pfund gesprochen und von einer Alabasterflasche. So könnte eine solche Flasche ausgesehen haben. Alabaster war ein marmorähnlicher Gips, der auch leicht bricht. Narde, ja, ist der Name einer in Indien heimischen Pflanze. Dazu kocht man die Wurzel, habe ich gelesen, habe es nicht selbst probiert, und mischt den Extrakt, der den begehrten Duftstoff dann auch enthält, mit Öl, so dass das gewünschte Salböl entsteht. Man sagt, Nardenöl duftet ähnlich wie Lavendel. Ja, gut. Und es ist ein sehr kostbares, ja, kostbarer Wohlgeruch. Wird mir gesagt, hab's noch nicht gerochen. Nun, das Pfund, von dem hier gesprochen wird, habe ich also auch nachgelesen, sind 327 Gramm nach heutigem Maß. Wenn es Wasser wäre, dann würde es bei diesem halben Liter also so ansteigen. Ja? Also es ist dann schon eine staatliche Sache. Ja, also es ist also viel Öl. Deshalb, ja, kann man mit dieser Menge an Salböl sowohl das Haupt des Herrn Jesus als auch seine Füße salben. Da hat man kein Problem mit. Was nun betroffen macht, ist, dass Judas, der Verräter, hier laut überlegt, ja, der überlegt laut, ob man dieses Öl nicht für 300 Dinar hätte verkaufen können, um dann das Geld den Armen zu geben. Also 300 Dinar, ein Dinar ist ein Tageslohn. Ich habe mal ausgerechnet und es irgendwie ein bisschen auf unsere Situation angewandt. Ja, das ist also ein Tageslohn. Dann dachte ich auch, ja, wie viel Dinar wird denn überhaupt so ein damaliger Mann im Jahr bekommen? Also man muss ja die Sabbate abziehen und die Festtage, da sollen ja Tageslöhne auch nicht arbeiten. Wenn man also diese Tage alle abzieht, dann bin ich auf 280 Tage im Jahr gekommen, der dann arbeiten dürfte. Also 300 Dinar sind also etwas mehr als ein Jahreseinkommen. Der durchschnittliche Nettojahresverdienst für eine Person der Steuerklasse 1 in Baden-Württemberg ist heute 31.700 Euro. Also wenn du eine Person bist, hast du also Steuerklasse 1 in Baden-Württemberg, Durchschnittsverdienst 31.700. Heute in Baden-Württemberg, also wenn das alles so stimmt, was ich euch da so vorrechne, dann wäre dann diese Sache 32.000 Euro wert ungefähr. Also eine stattliche Summe, die hier Maria aufgebracht hat in ihrem Fläschchen oder in ihrer Flasche. Man könnte jetzt spekulieren, woher denn Maria das Geld gehabt hat, um ein solches kostbares Öl zu kaufen. Sie waren ja drei Geschwister. Die Eltern scheinen verstorben zu sein. In der Regel war der Mann der Ernährer, also der Lazarus. Sie hat das Öl oder das Geld vielleicht von ihren Eltern geerbt. Es könnte auch sein, dass dieses Geld dazu diente, um als Mitgift für einen guten Ehestaat zu sorgen. Aber ganz gleich, wie es ist, mit dieser Geste hat Maria einfach deutlich gemacht, wer wirklich wichtig ist in ihrem Leben. Ich meine, Jesus gilt ihre Liebe und ihre Hingabe. Und das alles war hier dann, als der Herr Jesus hier so diese Salbung erfahren hat, für die Menschen im Haus klar, die da mitgeschaut haben. Und wenn dieses Geld jetzt mal als Mitgift verstanden werden kann, dann hat Maria auch ihre eigene Zukunft hier dem Herrn mit dieser Salbung gegeben. Was müsste denn dies für die Jünger heißen, wenn sie so etwas sehen? Stellen wir uns das mal selbst vor, wie wäre das bei uns gewesen, wenn wir dort gewesen wären? Eine Frau ehrt ihren Meister, dem auch wir nachfolgen. Ihr Meister, der soll ja ihr Leben bestimmen, ja, und er soll ja auch unser Leben auch bestimmen. Eigentlich müssten die Jünger sich doch hier freuen, wenn sie das sehen. Und in gewisser Weise Maria sogar bewundern. Ja? Wow, das ist ja echt viel Geld. Er hat nicht 200 Euro dahin gegeben, er hat nicht 2000 Euro, er hat nicht 20.000 Euro. Mehr, auf einmal. Ja? Dem Herrn Jesus gilt doch auch unsere Liebe. Wenn wir den Herrn Jesus sehen, dann müsste doch alles andere in den Hintergrund geraten. So war es auf jeden Fall bei Maria. Und sie lässt es sich was kosten. Als sie das Alabasterfläschchen zerbrochen hat und den Inhalt auf den Herrn Jesus ausgegossen hat, hat sie ihre Entscheidung umgesetzt. Du bist mir mehr als 32.000 Euro wert. Mein Geld, meine Zukunft gehört dir. Sie bückt sich auch, salbt die Füße des Herrn, trocknet alles mit ihren Haaren. Und das ganze Haus war erfüllt von dem Geruch, den der Herr Jesus hat und jetzt auch sie selbst. Ja? Ein starkes Zeichen der Verbundenheit und ein Zeugnis, dass man zusammengehört. Der Herr Jesus wird ja gerade von den Priestern gesucht, damit man ihn tötet. Und hier ist ein Mensch, der zeigt, was ihm der Herr Jesus bedeutet. Maria ist eine hingegebene Zeugin für ihren Herrn. Und in diese Situation hinein kam dann der Missklang durch Judas. Schaut doch jetzt mal die Armen an. Denen hätte man doch das viele Geld geben können. Oh, wie umsichtig doch der Judas ist, ne? Sein Herz ist so ganz bei denen, die sich nicht helfen können, bei den Armen. Es ist immer leichter zu entscheiden, was andere mit ihrem Geld machen sollen, nicht Judas? Du, Judas, Du hast mit deiner Aussage, die überhaupt keine Veränderung mehr bringt, das Öl ist ja schon ausgegossen, sehr gut kannst du dann ein schlechtes Gewissen machen. Du Judas, siehst du nicht das Herz der Maria, was sie damit ausdrücken wollte? Du siehst in dieser Situation andere, die jetzt gar nicht im Raum sind, mit denen du wahrscheinlich gar keine Verbindung hast. Ja, es gibt Arme, aber hier ist eine Mitjüngerin, die den ehrt, den du doch auch ehrst, oder nicht? Was muss diese Aussage doch die Maria verletzt haben? Sie zeigt öffentlich ihre Wertschätzung dem Herrn Jesus gegenüber und nun kommt aus dem engsten Jüngerkreis Kritik an ihrem Handeln. Du, Maria, machst es falsch. Ja, und was noch? Die anderen, die unwillig waren. Wer war denn sonst noch so groß im Raum? Ich sehe es, dass es die Jünger waren. Die hatten die Kritik aufgegriffen. Sie sprachen sogar von Verschwendung. Maria hat nicht gut mit ihrem Geld gewirtschaftet. Öl auf Jesus gießen. Damit hast du noch keinen Armen gespeist. Der verhungert doch, Maria. Was tun die Jünger dabei? Ja, sie murren noch, sogar gegen Maria. Wie notvoll ist es doch, wenn Jünger des Herrn Jesus die Liebe, die ein anderer Jünger seinem Herrn entgegenbringt, verächtlich macht. Liebe Geschwister, wo können wir denn Verständnis erwarten oder zumindest erhoffen? Doch bei unseren Mitgeschwistern, oder? Bei unseren Brüdern und Schwestern. Da müssten wir doch Verständnis erwarten und erhoffen können. Was zeigt aber diese Begebenheit? Wir können von unseren Geschwistern so verletzt werden wie Maria hier. Und wir selbst stehen in Gefahr, andere so zu verletzen. Warum? Weil wir uns nicht in sie hineinversetzen können. Niemand von den damaligen Herren, jetzt die Jünger, ja, hat sicher den Wunsch gehabt, den Herrn Jesus mit den Füßen zu salben. Sie waren sich ja schon für die Fußwaschung zu schade. Und das mit den Haaren wäre bei ihnen ja gar nicht gegangen. Wir müssen erkennen, dass es Zeugnisse der Liebe und der Hingabe von unseren Glaubensgeschwistern gibt, die wir so nicht verstehen und erst recht nicht tun würden. Und doch sind sie wertvoll. Die Jünger haben sich nur von dem scheinbaren Nutzen leiten lassen. Und dabei sind sie noch auf den Leim gegangen. Judas, der die Armen vorschob, auf den sind die Jünger reingefallen, denn dieser Judas wollte das Geld oder zumindest ein Teil des Geldes für sich selbst haben. So kann man mitgerissen werden. Wie gut ist, dass der Herr Jesus gleich eingreift. Er lässt es gar nicht lange da so stehen. Er sagt sofort: Lasst sie, macht ihr keinen Kummer, ihr sollt sie nicht bekümmern. Sie hat ein gutes Werk getan. Und ich, Jesus, sehe diese Salbe auch noch im Blick auf mein Begräbnis an. Ich habe gedacht, wie muss es doch den Herrn Jesus geschmerzt haben, als er dies alles so miterlebt hat. Als er gesehen hat, wie seine Jünger ins gleiche Horn blasen wie der Judas. Maria hat ein gutes Werk getan. Auch Markus berichtet, dass diese Salbung des Herrn zu seinem Begräbnis geschehen ist. Wir sehen auch in der Markus-Stelle, dass der Herr die Jünger direkt jetzt anspricht, dass sie den Armen Gutes tun können. Sie sollen sich nicht damit beschäftigen, was Maria an Gutem tut, sondern fasse dich an deine eigene Nase und überlege selbst, was du, mein Jünger, tun kannst. Zum anderen bedenkt auch, dass ich bald gehe. Es gibt Zeiten, die kommen in dieser Sache so nie wieder. Es gibt Situationen in unserem Leben, da wissen wir, das kommt jetzt, aber übermorgen wird es nie mehr kommen. Ja? Ich habe für morgen auch eine Entscheidung getroffen, wo ich auch sage, da werde ich jetzt hingehen, weil ich weiß, das ist eine Möglichkeit und die soll ich nutzen, muss ich nutzen. Auch hier, es gibt Dinge, da weiß ich, das ist jetzt richtig und das ist jetzt wichtig. Und Jesus sagt hier zu Maria und dir, liebe Maria, du sollst wissen, dass deine Tat nicht vergessen wird. Viele Menschen werden dies lesen und darüber nachdenken. Sicherlich auch über ihr eigenes Leben dann nachdenken. Ja, es wird sogar darüber gepredigt werden. Und man wird positiv über dich denken. Wenn das Evangelium von Jesus verkündigt wird, wird man an dir, Maria, sehen, was es heißt, Jesus zu lieben, ihm nachzufolgen, sich ihm hinzugeben. Man wird an dir die gute Tat sehen, die ich, der Herr, lobe. Und du hast dich für den Weg der Liebe entschieden, der nicht am Geld Halt macht. Kommen wir jetzt noch zu dem Weg, den Judas eingeschlagen hat. Da heißt es, da ging Judas Ischariot, einer von den Zwölfen, hin zu den obersten Priestern, um ihn an sie zu verraten. Sie aber waren erfreut, als sie das hörten und versprachen, ihm Geld zu geben. Er suchte eine gute Gelegenheit, um ihn zu verraten. Am ersten Tag der ungesäuerten Brote, als man das Passahlamm schlachtete, sprachen seine Jünger zu ihm, wo willst du, dass wir hingehen und das Passah zubereiten, damit du es essen kannst? Und er sendet zwei seiner Jünger und spricht zu ihnen, geht in die Stadt, da wird euch ein Mensch begegnen, der einen Wasserkrug trägt, dem folgt. Und wo er hingeht, da sagt zu dem Hausherrn, der Meister lässt fragen, wo ist das Gastzimmer, in dem ich mit meinen Jüngern das Passah essen kann. Und er wird euch einen großen Obersaal zeigen, und der mit Polster belegt und hergerichtet ist, dort bereitet es für uns zu. Seine Jünger gingen hin und kamen in die Stadt und fanden es, wie er es ihnen gesagt hat, und sie bereiteten das Passah. Ab Vers 12 wird uns gesagt, dass der Herr alles genau vorgeplante und auch alles wusste, was geschehen wird. Die Jünger wurden losgeschickt und machten alles so, wie es auch der Herr wollte. Dabei war, soweit ich vermute, auch Judas dabei. Denn Vers 10 und 11 ist hier eingeschoben und hat eigentlich, so habe ich es verstanden, mit Vers 12 nichts zu tun. Da kann der Judas schon längst wieder bei den Jüngern sein. Wir konzentrieren uns jetzt nur noch auf den Judas. Maria hat ein gutes Werk getan, so der Herr Jesus. Und Judas, der offiziell ein gutes Werk tun wollte, nur so offiziell so, er wollte ja das Geld den Armen geben, tut gerade ein böses Werk am Herrn Jesus. Was spielt dabei eine Rolle? Naja, das Geld. Und jetzt sucht Judas ständig nach einer Gelegenheit, Jesus zu verraten. Das war in seinem Kopf, ständig. Nach außen hin macht er weiter seinen Dienst, lässt sich von dem Herrn Jesus befehligen, aber er dreht sein eigenes Ding. Den Jüngern, ja, fällt es gar nicht auf, sie fallen eher auf ihn herein. Manchmal blitzt doch da und dort was raus, was man denkt, naja, vielleicht ja, hat er gerade so eine kleine Glaubensschwäche. Aber im Großen und Ganzen war er angepasst. Lassen wir uns nicht täuschen. Auch sollen wir unser eigenes Herz erforschen. Wie stehen wir zum Herrn Jesus? Wie sieht es im eigenen Herzen aus? Gehen wir den Weg der Liebe und der Hingabe oder haben wir da eher eine Bremse und sagen, Jesus, naja, ist eigentlich schon okay, aber man kann es ja auch übertreiben. So viel Salbe für einen Mann. So viel Hingabe an Jesus. Braucht es eigentlich nicht, oder? Braucht es das? Mit weniger komme ich ja vielleicht auch in den Himmel, oder? Bei einer anderen Salbung, von dem der Herr Jesus sagt, und zwar hat er mit einem Pharisäer darüber gesprochen, der hat sich gewundert, da kam eine stadtbekannte Sünderin zu ihm, ja, und hat Jesus gesalbt. Und Jesus sagt Folgendes dann zu diesem Pharisäer: Deswegen sage ich dir, ihre vielen Sünden sind vergeben, denn sie hat viel geliebt. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Dann denke ich auch, wer sich der Schwere der eigenen Schuld bewusst ist und was es heißt, dass man wirklich dann von Gott ewig getrennt ist. Meine eigene Zukunft wird dunkel und grausam. Und dann ist einer da, der sagt, ich bezahle für dich alles, und zwar mit meinem Leben. Ja? Wer dann um Sündenvergebung weiß, wirklich meine persönliche, nicht irgendwie so, sondern mein eigenes Leben wird verändert. Ich selbst habe Vergebung meiner Schuld, darf ich in Empfang nehmen. Dann liebe ich denjenigen, und zwar mit allem, was ich bin und habe. Amen.